Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schattenseiten. Ich bin Amelie und jeden Sonntag berichte ich euch von einem spektakulären Verbrechen aus Deutschland und der ganzen Welt. Schön, dass ihr auch heute wieder eingeschaltet habt. Heute schauen wir uns einen Fall aus England etwas genauer an, der wirklich grausam und auch außergewöhnlich ist. Wir befinden uns in Bristol, einer Stadt im Südwesten Englands mit etwa 460.000 Einwohnern. Rebecca Watts wird am 3. Juni 1998 geboren. Sie wird von Anfang an von allen Becky genannt. Ihre Eltern, Darren und Tanya, führen eine schwierige Beziehung, weil Darren viel arbeitet und daher wenig Zeit für Tanya hat. Die beiden haben auch schon einen Sohn, Danny, und zum Zeitpunkt von Rebeccas Geburt leben ihre Eltern bereits getrennt. Ihr Vater sagt, als er Becky das erste Mal im Krankenhaus gesehen hat, hat er sich sofort über beide Ohren in seine kleine Tochter verliebt. Ungefähr 6 Monate nach Beckys Geburt trifft Darren dann auf Angie. Die beiden kennen sich eigentlich schon etwas länger und Darren hat schon immer ein Auge auf die schöne Frau geworfen. Angie hat einen Sohn Nathan und ist auch tatsächlich noch mit dem Vater von Nathan zusammen. Darüber ist Darren ein bisschen enttäuscht, doch es wird nur wenige Monate dauern, bis Angie sich von ihrem Mann trennt und eine Beziehung mit Darren eingeht. Kurze Zeit später ziehen die beiden dann auch schon zusammen. Angies Sohn Nathan ist etwa 12 Jahre alt zu diesem Zeitpunkt, aber unter der Woche wohnt er bei seiner Oma und dann am Wochenende bei Angie und Darren. Und am Wochenende waren dann auch immer Darrens Kinder, Becky und Danny, bei ihnen, also war das Haus voller Leben. Danny und Nathan verstehen sich von Anfang an wirklich super, auch wenn sie einen recht großen Altersunterschied von 8 Jahren haben. Zu diesem Zeitpunkt ist Becky erst 2 Jahre alt. Angie kümmert sich um Danny und Becky wie um ihre leiblichen Kinder. Doch dann passiert etwas, womit keiner gerechnet hat. Im September 2001, da ist Danny gerade 5 und Becky 3 Jahre alt, kommt ein Mitarbeiter vom Sozialdienst bei ihnen vorbei. Er teilt Darren und Angie mit, dass man die beiden Kinder von der Mutter weggeholt hat und sie nun bei einer Pflegefamilie wohnen. Darren sagt dann dem Sozialdienst, dass er gerne beide Kinder komplett sozusagen bei sich aufnehmen kann, doch das ist leider nicht so einfach. Also wohnen Danny und Becky weiter in der Pflegefamilie und dürfen ihren Vater nur am Wochenende besuchen. Nach mehreren Monaten darf Darren dann seine eigenen Kinder endlich wieder bei sich aufnehmen. In diesen Monaten musste er diverse Termine beim Amt wahrnehmen und sogar an sogenannten Elternkursen und auch an Drogentests teilnehmen. Als Nathan etwa 14 Jahre alt ist, ist er super genervt von seiner kleinen Stiefschwester Becky. Er findet sie blöd und viel zu laut, eben wie kleine Kinder nun mal so sind. Becky ist da ja gerade erst einmal 3,5 Jahre alt und im Gegensatz zu Nathan liebt Becky ihren großen Bruder. Becky freut sich immer total, wenn sie Nathan sieht, und wie groß ihre Liebe zu Nathan ist, sieht man auch, wenn man erfährt, welches Wort Beckys allererstes deutliches Wort ist. Es ist Nathan. Insgesamt kommt die Patchwork-Familie gut miteinander aus, aber Becky ist noch ein bisschen zu klein, um die Umstände der Familie so richtig zu verstehen. Teilweise will sie das auch gar nicht. Manchmal schreit sie Danny, also ihren leiblichen Bruder, an: Meine Mama ist viel besser als deine. Und das, obwohl Angie ja überhaupt nicht Beckys leibliche Mutter ist und Danny und sie die gleiche Mutter haben. Becky will es nicht wahrhaben, dass Angie nicht ihre biologische Mutter ist. Das sieht man auch daran, dass sie Angie immer und immer wieder fragt, ob es eigentlich sehr weh getan hat, als sie Becky zur Welt gebracht hat. Angie erklärt ihr dann immer wieder, dass nicht sie es war, die Becky geboren hat, sondern Tanya. Doch das bringt Becky dann zum Weinen und sie wird wütend. Aber Angie liebt Becky wie ihre eigene Tochter. Schließlich zieht sie das Mädchen groß, seitdem es gerade einmal 2 Jahre alt ist. Als Becky dann alt genug ist, geht sie natürlich zur Schule, aber das tut sie überhaupt nicht gerne. Sie hat Probleme, sich den anderen anzuschließen, und so hat sie nur eine einzige Freundin. Das findet Becky aber irgendwie überhaupt nicht so schlimm, also scheint sie zumindest nicht sonderlich zu belasten. Becky ist eigentlich ein fröhliches Mädchen und verbringt zu Hause die schönste Zeit in ihrem Leben, weil außerhalb ihres Zuhauses viel Hohn und Spott auf sie warten. Und das wird sich auch auf der weiterführenden Schule so durchziehen, aber darauf kommen wir gleich zu sprechen. Zunächst einmal zu Nathan. Als er 18 Jahre alt ist, findet Nathan seine erste feste Freundin. Diese Beziehung hält jedoch nur ein paar Monate und nach der Trennung kommt Nathan überhaupt nicht drüber hinweg und lungert dann häufig vor dem Haus seiner Ex-Freundin herum. Angeblich, so sagt er, weil sie ihm Geld schulde, doch Angie und Darren vermuten, dass da etwas anderes hinterstecken könnte. Sie sprechen Nathan dann auch darauf an und sagen ihm, dass es so überhaupt nicht weitergehen kann, auch weil Nathans Ex-Freundin ihn bereits bei der Polizei wegen Stalking angezeigt hat. Nathan wiederholt immer und immer wieder, dass er doch nur das Geld von ihr wiederhaben will, das er ihr geliehen hat. Das ist schon einmal die erste Situation, in denen, so sagt Darren später, man gemerkt haben könnte, dass mit Nathan etwas ganz und gar nicht stimmt. Und die zweite Situation, die darauf hindeutet, passiert dann nur wenige Monate später. Darren arbeitet gerade an seinem Auto vor der Haustür, als Nathan mit seinem eigenen Wagen in die Einfahrt einbiegt. Darren geht zu ihm hin und sieht im Auto nicht nur Nathan sitzen, sondern auch ein paar Mädchen, die vielleicht gerade 12 Jahre alt sind und vor sich hinkichern. Dazu sei gesagt, dass Nathan zu diesem Zeitpunkt schon 19 Jahre alt ist. Darren fragt dann, wo die Mädchen herkommen und was sie in Nathans Auto machen, woraufhin Nathan nur antwortet, ja, das sind einfach irgendwelche Mädchen, die mit ihm eine Runde im Auto drehen wollten. Darren schickt ihn total entgeistert dann sofort wieder los, um die Mädchen nach Hause zu bringen. Doch ab da spätestens hat Darren dann die Vermutung, dass irgendetwas mit seinem Stiefsohn nicht stimmt. Als Becky dann auf die weiterführende Schule kommt, muss sie sich also wieder ganz neu versuchen, in die Gemeinschaft zu integrieren und neue Freunde zu finden. Doch das fällt ihr wieder überhaupt nicht leicht, denn die anderen Mädchen mobben sie dort und sind wirklich gemein zu Becky und ärgern sie wegen ihrer Kleidung und vor allem wegen ihres Gewichts. Einmal kommt Becky weinend nach der Schule nach Hause und fragt ihren Vater, warum sie so hässlich und so dick ist. Dabei hat Becky die ganze Zeit eine völlig normale Figur für ihr Alter gehabt. Darren ist natürlich überfordert mit der Situation und das wird auch immer noch schlimmer, als Becky dann aufhört zu essen. Teilweise isst Becky tagelang fast gar nichts. Darren ist natürlich besorgt und versucht alles, damit seine Tochter wieder Nahrung zu sich nimmt. Und irgendwann schafft er es dann auch, sie zu überreden, mit ihm gemeinsam ein paar Workouts zu machen und dass es dann auch nur sinnvoll ist mit den Workouts, wenn Becky genug Kalorien zu sich nimmt. Man kann verstehen, dass Darren überfordert ist mit so einer Situation, denn Becky ist zu diesem Zeitpunkt, an dem sie aufhört mit dem Essen, gerade 11 Jahre alt. Als Becky dann 12 Jahre alt ist, werden Darren und Angie von der Schule ihrer Tochter angerufen, weil die beiden ja angefragt hätten, ob es möglich ist, Becky von der Schule zu nehmen und von zu Hause zu unterrichten. Doch so eine Anfrage haben Darren und Angie nie gestellt. Es war Becky. Und wenn ein 12-jähriges Mädchen so etwas macht, dann wird es augenscheinlich sehr deutlich, wie schlecht es ihr in der Schule geht. Darren und Angie sprechen Becky dann darauf an und Becky fängt dann an zu weinen und erzählt ihren Eltern, dass sie nicht mehr in die Schule möchte, weil sie so sehr gemobbt wird. Doch Darren und Angie haben keine Zeit und auch kein Geld, um Becky von zu Hause aus zu unterrichten. Also muss Becky weiter in die Schule. Doch nach kurzer Zeit fängt sie dann an zu schwänzen. Auch mit dem Essen hört sie wieder fast komplett auf und wird unfassbar dünn. So dünn, dass sie ohnmächtig wird ab und zu. Ihr großer Bruder Nathan ist zu diesem Zeitpunkt 23 Jahre alt und Nathan legt ein, ja, unfassbares Verhalten an den Tag, denn er bekommt ja Beckys Gewicht und ihre Stimmungen jeden Tag mit, aber Nathan lacht Becky einfach immer nur aus. Er sagt, dass Becky das alles nur für die Aufmerksamkeit ihrer Eltern macht und Nathan bestärkt Becky sogar in dem Gedanken, dass sie viel zu dick sei und lässt immer wieder beleidigende Kommentare ab, wenn seine Mutter Becky Aufmerksamkeit schenkt. Irgendwann geht es Becky dann so schlecht, dass sie zum Arzt geht und wegen ihrer Essstörung einen Psychologen sehen muss. Und diese Sitzungen bei dem Psychologen scheinen wirklich Wunder zu bewirken, denn Becky blüht bei ihm auf und berichtet, dass sie sich eigentlich nur wohlfühlt, wenn sie zu Hause ist. Wenn ihre Eltern oder Danny in der Nähe sind, geht es ihr wunderbar, aber Becky sagt auch, dass sie sich immer sehr unsicher fühlen würde, wenn sie ganz alleine mit ihrem großen Bruder zusammen wäre. Doch das ist ja auch kein Wunder, wenn man weiß, wie Nathan sich seiner kleinen Schwester gegenüber verhält. Irgendwann erfährt Becky dann, dass sie einen Platz in einer Klinik für Magersuchtpatienten bekommen hat und anscheinend ist diese Aussage der Wendepunkt in ihrem Essverhalten. Alleine der Gedanke, dass sie von ihrer Familie weg muss, scheint auszureichen, um wieder regelmäßig zu essen. Mit der Zeit wächst dann auch ihr Selbstbewusstsein wieder. Sie kommt auf eine andere Schule, die extra für Kinder ist, die aufgrund mentaler Probleme viel Unterrichtsstoff verpasst haben und findet dort auch Freunde. Als Becky 16 ist, datet sie einen Jungen namens Luke. Darren, ihr Vater, liebt Luke sofort und es scheint so, als würde Becky langsam im Leben ankommen. Doch dann passiert ein weiterer Schicksalsschlag. Angie bekommt die Diagnose Multiple Sklerose. Ihr geht es wirklich sehr schlecht und muss dann schon bald in einem Rollstuhl sitzen. Danny, der Sohn von Darren, lebt zu diesem Zeitpunkt nicht mehr bei der Familie, sondern wieder bei seiner biologischen Mutter. Darren ist nun wieder völlig überfragt, wie es weitergehen soll, denn schnell steht fest, dass Angie schon bald eine Pflegekraft für zu Hause brauchen würde. Doch Darren kann das nicht übernehmen, weil er ja weiter arbeiten muss, um seine Familie zu ernähren. Und plötzlich bietet die Freundin von Nathan ihre Hilfe an. Sie heißt Shauna und ist seit einiger Zeit mit Nathan zusammen. Doch Darren ist alles andere als begeistert von dieser Idee, denn irgendwie hat er die Vermutung, dass Shauna viel jünger ist, als sie angibt. Angeblich ist sie nämlich 19 Jahre alt, aber Darren sagt, dass sie maximal wie 15 aussieht. Seit dem Vorfall mit den kleinen Mädchen in Nathans Auto ist Darren immer sehr skeptisch, wenn Nathan jemanden mit nach Hause bringt. Und auch durch die ganze Geschichte mit dem Sozialdienst und dass er fast seine eigenen Kinder nicht wiederbekommen hätte, da ist er einfach zu vorsichtig und lehnt Shaunas Hilfe ab. Er sagt aber, wenn Shauna mir ihre Geburtsurkunde bringt und damit ihr Alter beweist, dann würde er sich das noch einmal überlegen. Und irgendwie dauert es dann komischerweise 1,5 Jahre, bis Nathan und Shauna vor Darrens Tür stehen mit ihrem Geburtszertifikat. Daraus ist zu entnehmen, dass Shauna gerade erst kürzlich 16 Jahre alt geworden ist. Darren ist immer noch sehr skeptisch, aber Angie nimmt Shauna mit offenen Armen auf. Und auch Becky freut sich sehr über den Zuwachs in der Familie. Shauna wird dann schwanger und Becky kann es kaum erwarten, Tante zu werden. Nathan wird durch das Baby dann auch augenscheinlich erwachsener. Er und Shauna ziehen in ein gemeinsames Apartment. Shauna hilft Angie im Haushalt, was für beide Frauen super praktisch ist. Shauna kann Angie im Haushalt helfen und immer ihr Baby mit zur Arbeit nehmen und braucht so keinen Babysitter. An den Tagen, an denen Shauna bei Angie ist, holt Nathan sie abends immer ab. Becky findet das aber überhaupt nicht gut, denn Nathan verfällt mit der Zeit wieder in alte Muster zurück. Andauernd ärgert er Becky, er schreit sie an und macht ihr sogar Angst. Am Dienstag, den 17. Februar 2015, hat Becky gerade Schulferien. Und wie Teenager das dann so machen, ist sie abends immer lange wach und schläft dann am nächsten Tag meistens bis in den Vormittag hinein. Am Abend zuvor hatte Becky Darren noch gefragt, ob er ihr eine Pizza machen könne, was Darren dann auch tut und ihr die Pizza in ihr Zimmer bringt. Dann geht Darren ins Bett. Gegen 3 Uhr wacht er noch einmal auf, weil er aus Beckys Zimmer ihren Fernseher hören kann. Darren geht also rüber, um den Fernseher auszuschalten. Becky liegt in ihrem Bett im Tiefschlaf. Darren lächelt, als er seine Tochter so schlafen sieht, macht den Fernseher aus und schließt die Tür hinter sich. Das wird das letzte Mal gewesen sein, dass er seine Tochter lebendig sieht. Am nächsten Tag geht Darren dann wie gewohnt zur Arbeit und als er wieder nach Hause kommt, erzählt Angie ihm, dass Becky zu einer Freundin gefahren ist, um dort zu übernachten. Darren freut sich für seine Tochter, denn endlich hatte Becky richtige Freunde gefunden. Doch am nächsten Tag, gegen Abend, ist Becky immer noch nicht zu Hause und das, obwohl es Dannys Geburtstag ist. Das scheint Darren dann doch sehr untypisch für seine Tochter zu sein und Angie sagt, dass sie Becky gegen 8.30 Uhr morgens noch gesehen habe, weil Becky sie aus dem Bett geklingelt hat, weil ihr Schlüssel wohl nicht richtig funktionierte. Angie sagt, dass sie dann zu einem Termin gefahren ist und sie Becky danach nicht mehr zu Hause gesehen habe. Sie ging eigentlich davon aus, dass Becky einfach den ganzen Tag über in ihrem Zimmer war. Shauna und Nathan, die an diesem Tag auch bei der Familie zu Hause waren beide, sagen, dass sie gehört haben, wie Becky irgendwann die Haustür zuschlug. Und damit gingen sie davon aus, dass sie sich vielleicht mit einer Freundin getroffen hat oder auch mit Luke. Doch dann kommt Luke vorbei und fragt, ob Becky zu Hause sei, weil er sie nicht erreichen kann. An diesem Abend geht die Familie mit einem sehr schlechten Gefühl im Bauch ins Bett. Es ist super merkwürdig und ungewöhnlich für Becky, dass sie sich nicht auf ihre Nachrichten meldet und auch nicht zurückruft. Am nächsten Tag macht sich Darren dann wieder auf den Weg zur Arbeit, doch um ungefähr 2:30 mittags ruft Angie ihn an. Sie ist nun wirklich richtig besorgt, weil Becky immer noch nicht zu Hause aufgetaucht ist. Sie erzählt Darren auch, dass sie bereits alle von Beckys Freunden angerufen hat und auch Luke, aber niemand Becky gesehen hat. Darren rast dann nach Hause und ruft bei Tanya an. Doch auch dort ist Becky nicht. Angie und Darren sprechen mit allen Freunden und Bekannten von Becky, um herauszufinden, wann und wo sie das letzte Mal gesehen wurde. Anscheinend war Angie die Letzte, die Becky gesehen hat, als sie sie an dem Morgen in das Haus hineinließ. Danach hat Shauna Becky wohl nur gehört, nämlich habe sie gehört, wie jemand die Treppe runterlief und dann die Haustür zuknallte. Gemeinsam mit Beckys Freunden geht Darren dann in ihr Kinderzimmer, um zu sehen, ob daraus irgendetwas fehlt. Eine Freundin von Becky stellt fest, dass eine blaue Jacke fehlt, genau wie ihr Laptop, ihr Handy und ein Schlafanzug. Sonst aber nichts. Warum hatte Becky denn den Laptop mitgenommen? Das finden alle Beteiligten sehr merkwürdig, denn normalerweise ließ Becky den Laptop immer zu Hause und nahm nur ihr Handy mit. Darren hat jetzt genug und ruft die Polizei. Er erzählt ihnen, dass seine Tochter Becky verschwunden ist. Während er auf das Eintreffen der Beamten wartet, fährt Darren dann noch kurz Beckys Freunde wieder zu sich nach Hause und als er wieder bei sich am Haus ankommt, fragt er Nathan, ob er mit ihm gemeinsam einen Facebook-Post absetzen könne. Darren hofft, dass durch so einen Post möglichst viele Leute mitbekommen, dass Becky verschwunden ist und dann alle gemeinsam nach ihr Ausschau halten. Nathan postet also ein Foto von Becky und schreibt dazu: Bitte teilen, vermisstes Mädchen, 16 Jahre alt. Bitte schreibt uns, wenn ihr etwas gesehen oder gehört habt. Dann trifft die Polizei ein und nimmt die Vermisstenanzeige auf. Dabei fragen sie dann noch einmal alle Familienmitglieder, wer Becky wann und wo gesehen hat. Es stellt sich dann noch einmal heraus, dass Angie wirklich die letzte Person war, die Becky gesehen hat. Denn Shauna sagt, dass sie Becky nicht gesehen, sondern nur gehört hat. Sie ist sich auch sicher, dass es Becky war, die sie gehört hat, weil aus Beckys Zimmer Musik kam. Diese wurde dann plötzlich ausgeschaltet und dann habe Shauna gehört, wie jemand die Treppe runterlief und anschließend die Tür zuknallte. In dieser Nacht kann Darren kein Auge zumachen. Und so postet er noch einmal etwas bei Facebook. Er bittet darum, dass sich die Personen bei ihm melden sollen, die etwas über das Verschwinden seiner Tochter wissen. Er beendet diesen Post mit den Worten: "Ich habe wirklich Angst. Ich will, dass sie nach Hause kommt." Doch in den nächsten Tagen passiert ansonsten nicht viel. Es kommen noch einmal ein paar Polizeibeamte zu ihnen nach Hause, um mit den Familienmitgliedern zu sprechen und auch DNA-Proben von Beckys Zahnbürste und auch von ihrer Haarbürste zu nehmen. Darren postet immer wieder bei Facebook und er adressiert auch einige dieser Posts direkt an Becky. "Bex, wenn du das liest, komm nach Hause. Wir sind am Boden zerstört. Wir brauchen dich in unserem Leben. Du wirst auch keine Bestrafung bekommen. Wir werden nichts sagen. Versprochen." Man kann sich gar nicht vorstellen, was Darren gerade durchlebt und wie viel Angst er um seine Tochter haben muss. Einige Tage nach Beckys Verschwinden wird Darren dann eine Pressekonferenz abhalten. Dabei bricht er in Tränen aus und kann nach ein paar Sätzen schon nicht mehr weitersprechen. Tanyas Mutter, also Beckys Oma, beendet dann das, was Darren begonnen hat. Sie sagt: "Hey Becky, hier ist deine Oma. Wie du siehst, ist dein Vater ein gebrochener Mann. Bitte, wenn du noch nicht nach Hause kommen willst, dann schicke jemanden, der sich bei uns meldet. Und wenn du nach all dem nicht nach Hause willst, kannst du auch erst ein paar Tage bei mir bleiben. Du weißt, ich habe einen freien Raum. Du wirst so geliebt. Auch wenn du es nicht glaubst, es ist so." Darren gibt immer wieder Interviews im Fernsehen, im Radio und bei Zeitungen, doch leider ergibt sich kein neuer Hinweis. Angie und Darren werden in ein Hotel gebracht, damit die Polizei ihr Haus untersuchen kann. Das dauert nämlich ein paar Tage und danach werden alle Familienmitglieder noch einmal von den Beamten verhört. Darren hält es irgendwann nicht mehr aus und sagt zu den Beamten etwas harsch, dass niemand aus der Familie etwas mit dem Verschwinden zu tun hat und dass die Beamten doch lieber außerhalb der Familie endlich mal anfangen sollten zu suchen. Im Nachhinein entschuldigt er sich für diese Aussage, aber ich schätze, dass wir diesen Ausbruch alle nachvollziehen können. Doch dann werden Shauna und Nathan verhört. Es hatte die Polizei ein bisschen Zeit gekostet, um die beiden überhaupt zu finden, doch als sie es endlich geschafft haben, werden die beiden sofort auf die Wache gebracht. Shauna wird zuerst verhört. Nur sehr langsam rückt sie mit der Wahrheit heraus. Ausschnitte aus diesem Verhör habe ich mir angesehen und die Gesamtsituation wirkt etwas bizarr. Denn Shauna sitzt da auf einem Stuhl und während sie verhört wird, lächelt sie nahezu ununterbrochen und kichert sogar ab und zu vor sich hin. Ansonsten ist sie aber sehr ruhig und erzählt ihre Geschichte in einer sehr strikten chronologischen Reihenfolge. Nathan, der in einem anderen Raum verhört wird, ist eigentlich auch relativ entspannt und reißt sogar zwischendurch Witze. Das komische Verhalten von Shauna und Nathan kann natürlich auch einfach auf die Stresssituation zurückgeführt werden, in der sie sich befinden. Ich weiß auch nicht, wie ich mich in dieser Situation verhalten würde, aber so von außen betrachtet denke ich, dass Lachen und Witze machen nicht angemessen sind, oder? Schnell sind sich die Beamten sicher, dass Shauna und Nathan etwas zu verheimlichen haben. Das wird auch von der Tatsache bestätigt, dass beide, die ja getrennt voneinander verhört werden, wirklich sehr ähnliche Geschichten erzählen. Das sorgt bei der Polizei für Misstrauen, denn auch wenn zwei Menschen genau das Gleiche erleben, berichten sie später von diesem Ereignis im Normalfall auf unterschiedliche Arten. Denn unterschiedliche Menschen nehmen ein und dieselbe Situation meistens auch etwas unterschiedlich wahr. Sie finden manche Dinge wichtiger als andere und erzählen darum die einen Sachen und nicht die anderen, oder es werden einfach auch ein paar Dinge vergessen, die sie erlebt haben. Doch nicht so Shauna und Nathan. Die beiden geben den Beamten eine sehr detaillierte Beschreibung von Dingen, die eigentlich für den Tag von Beckys Verschwinden völlig irrelevant sind. Beispielsweise erzählen sie, dass sie das Geschirr abgespült haben und welche Fernsehsendungen sie sich gemeinsam angeschaut haben. Beide Aussagen wirken einstudiert. Die beiden geben einfach genau die gleiche Geschichte vom Tag von Beckys Verschwinden wieder, mit all den unwichtigen Details, die in beiden Aussagen 1:1 gleich sind. Doch so kommen die Ermittler zunächst erst einmal nicht weiter. Das Forensikteam im Haus der Familie findet dann Blut an der Außenseite des Türrahmens von Beckys Zimmer. Zwar hatte jemand versucht, die Spuren abzuwischen, doch die Ermittler können trotzdem noch einige Reste finden. Sie finden Blutspuren relativ weit unten am Türrahmen, kurz über dem Boden, sowie einige Spuren auf Hüfthöhe. Und in diesen Blutspuren finden sie dann einen Fingerabdruck, einen perfekten Fingerabdruck. Zu diesem Zeitpunkt ist Becky bereits 9 Tage verschwunden. Doch endlich scheinen die Ermittlungen zu einem Durchbruch zu führen. Doch bisher wissen die Ermittler noch nicht, ob es Beckys Blut ist und zu wem der Fingerabdruck gehört. Also werden Nathan und Shauna noch einmal auf die Wache gebracht. Shauna wird gefragt, ob Nathan ein Problem damit hat, mit der Polizei über den Tag von Beckys Verschwinden zu sprechen. Shauna sagt, dass sie das nicht weiß. Sie vermutet, dass Nathan einfach traurig und besorgt ist, weil Becky verschwunden ist. Denn Becky ist ja wie eine Tochter für Nathans Mutter. Und weil Angie so traurig über das Verschwinden von Becky ist, würde ihn die Situation auch völlig stressen. Doch in einem anderen Raum in der Polizeiwache erzählt Nathan eine andere Geschichte. Er gibt an, dass die Beziehung zwischen ihm und Becky alles andere als gut sei. Er sagt zu den Beamten, dass er Becky nicht sonderlich mag, weil sie häufig gemein zu seiner Mutter sei, und beschreibt Becky als selbstsüchtig. Doch mehr bekommen die Beamten zunächst nicht aus Shauna und Nathan heraus. Doch dann kommen die Ergebnisse aus dem Labor. Und wie wir uns alle sicherlich schon gedacht haben, stammt das Blut, das im Haus gefunden wurde, von Becky, und der Fingerabdruck kann einwandfrei Nathan zugeordnet werden. Die Polizei geht nun davon aus, dass Shauna und Nathan Becky gemeinsam entführt haben. Sie haben auch noch die Hoffnung, dass Becky lebt und irgendwo gefangen gehalten wird. Da sie nicht besonders viel Blut im Haus gefunden haben, gibt es also auch keinen Grund, von einem schlimmeren Szenario auszugehen. Also fahren die Beamten zu Shauna und Nathan, um sie zu verhaften. Von dieser Verhaftung gibt es auch ein Video und darin sieht man, wie Nathan völlig ruhig auf die Beamten reagiert. Er sitzt auf der Couch und macht keinerlei Anstalten, sich gegen die Verhaftung zu wehren. Shauna ist auf dem Video auch zu sehen und wieder sieht sie einfach leicht belustigt von dieser Situation aus. Zu diesem Zeitpunkt weiß noch keiner der Beteiligten, was sie noch alles herausfinden werden. Nach der Verhaftung haben die Beamten nur 24 Stunden lang Zeit, um Shauna und Nathan zu verhören und Beweise für ihre Schuld am Verschwinden von Becky zu finden. Shauna ist während der Verhöre sehr selbstbewusst und wiederholt immer und immer wieder, dass sie überhaupt nichts mit Beckys Verschwinden zu tun hat und bleibt bei der Geschichte, die sie im Verhör zuvor bereits erzählt hat. Nathan auf der anderen Seite verhält sich ein bisschen anders. Die Beamten wenden eine clevere Taktik an und geben Nathan das Gefühl, dass er die Kontrolle über das Verhör hat. Und das ist genau die richtige Strategie. Nathan fängt an zu reden. Sie fragen ihn ganz direkt: Was kannst du uns zu Beckys Verschwinden erzählen? Nathan antwortet: Warum sollte ich darüber irgendetwas wissen? Die Beamten fragen dann: Wo ist sie? Und Nathan sagt: Woher soll ich das wissen? Die Beamten fragen: Geht es Becky gut? Nathan sagt: Woher soll ich das wissen? So geht es zunächst einfach nur hin und her und die Befragung führt zu nichts. Die Stunden vergehen. Und trotz des gefundenen Blutes und des Fingerabdrucks brauchen die Beamten mehr, um Shauna und Nathan weiter festzuhalten. Denn Blut- und Fingerabdrücke der eigenen Familienmitglieder in deren eigenen Haus sind einfach nicht aussagekräftig genug. Parallel zur Befragung wird auch das Haus von Shauna und Nathan durchsucht. Es dauert einige Zeit, bis die Beamten sich Zutritt zum Haus verschaffen können. Und als sie die Haustür dann endlich öffnen, finden sie auch heraus, warum es so schwierig war, ins Haus zu gelangen. Zwei große Tiefkühltruhen, mehrere Tische und Kartons vollgestopft mit Krempel wurden von innen gegen die Tür geschoben, damit man diese nicht so leicht öffnen kann. Jeder Raum des Hauses ist bis oben hin vollgestopft mit allerlei Kram. Boxen, Dosen, Müll, einfach überall liegt irgendetwas rum. Wenn man die Bilder von diesem Haus sieht, kann man sich eigentlich auch kaum vorstellen, dass dort überhaupt jemand wirklich wohnen kann. Während die Polizei sich also durch all den Müll arbeitet, stoßen sie auf etwas, das interessant für sie ist. Im Badezimmer im oberen Stockwerk, das auch wirklich voll gemüllt ist bis oben hin, sticht aber eine Sache hervor. Die Badewanne in diesem Zimmer ist blitzeblank. Sie sieht aus wie neu, zwischen all den anderen Dingen, die sich dort stapeln und die schon lange keiner mehr sauber gemacht hat. Also untersuchen die Forensiker die Badewanne ganz genau. Und sie finden Blutspuren, die akribisch versucht wurden, zu entfernen. Und sie finden sehr viel Blut. Ab diesem Zeitpunkt geht alles relativ schnell. Die Beamten vor Ort informieren auch in regelmäßigen Abständen ihre Kollegen, die gerade Shauna und Nathan verhören, über die Dinge, die sie im Haus finden. Und die Beamten, die die Befragungen durchführen, machen wirklich einen guten Job. Denn sie lassen Nathan und Shauna nicht alles wissen, was sie schon herausgefunden haben, sondern geben den beiden nur ganz gezielt ein paar Häppchen sozusagen. Zum Beispiel erzählen sie ihnen nicht, dass sie Nathans Fingerabdruck in Beckys zu Hause gefunden haben, sondern fragen Nathan einfach nur, bist du an diesem Tag in den ersten Stock gegangen? Und diese Taktik verunsichert Nathan dann und er beginnt zu stottern. Er sagt, ich kann mich nicht erinnern, ja, nein, vielleicht ganz kurz. Im Haus von Shauna und Nathan finden die Ermittler dann auch noch einige Rechnungen, die in einen Karton gestopft wurden. Sie sind von dem Tag, an dem Becky verschwand. Und an diesem Tag hat jemand eine Kreissäge, eine Maske und Handschuhe in einem lokalen Geschäft gekauft. Die Beamten checken dann die Überwachungskameras dieses Ladens und können glasklar sehen, wie Nathan etwa 24 Stunden nach Beckys Verschwinden genau diese Dinge kauft. Nun hat die Polizei wirklich kaum noch Hoffnungen, dass Becky in Anführungszeichen nur entführt wurde, sondern sie gehen davon aus, dass sie tot ist. Shauna ist 21 Jahre alt und Nathan 28 Jahre, als die beiden wegen des Verdachts, Becky ermordet zu haben, offiziell verhaftet werden. Aber Shauna und Nathan wissen noch nicht, was die Beamten bereits alles herausgefunden haben. Die Polizei erzählt dem Paar nur, dass sie gerade ihr Haus forensisch untersuchen lassen. Ab diesem Zeitpunkt weiß Nathan aber, dass ihm die Zeit davonläuft. Am 2. März gibt Nathan um 10.26 Uhr ein schriftliches Geständnis bei den Beamten ab. Er gibt zu, dass er Schuld am Tod von Becky hat. Im Verhör, nachdem die Beamten das Geständnis gelesen haben, sagen ihm die Beamten, dass sie dieses Geständnis einmal laut vorlesen möchten. Nathan fragt, muss ich dabei zuhören oder kann ich meine Finger in meine Ohren stecken? Und so macht er es dann auch, als die Beamten anfangen zu lesen. Ich, Nathan Charles Matthews, Geburtsdatum 9. Januar 1987, akzeptiere, dass ich für den Tod von Rebecca Watts verantwortlich bin. Am 19. Februar 2015 besuchte ich mit meiner Freundin Shauna Hoare 18 Crown Hill. 18 Crown Hill ist der Ort, an dem meine Mutter mit Darren Galsworthy lebt. Rebecca Watts lebte auch hier. Shauna ist die registrierte Betreuerin meiner Mutter, deshalb gehen wir regelmäßig ins Haus, um bei der Hausarbeit und anderen Dingen zu helfen, die meine Mutter braucht. Obwohl wir normalerweise montags, mittwochs und freitags dorthin gingen, waren wir auch an anderen Tagen dort. Am Donnerstag, den 19. Februar, war einer der Gründe, um dorthin zu fahren, dass ich meiner Großmutter eine Dose zurückgeben wollte. Meine Großmutter sollte meine Mutter zu einem Arzttermin bringen und sie dann wieder zurückfahren. In meinem Auto hatte ich eine große Tasche, Handschellen, Klebeband und eine Maske dabei. Ich hatte eine Idee entwickelt, Rebecca zu erschrecken, indem ich sie entführte. Ich wollte sie entführen, um mir eine Lektion zu erteilen. Ich glaube, dass sie egoistisch war und ihr Verhalten gegenüber meiner Mutter ein Risiko für deren Gesundheit darstellte. Ein paar Minuten nach unserer Ankunft sagte Shauna, sie wolle eine Zigarette im Garten rauchen. Ich ging zum Kofferraum meines Autos und holte die Tasche heraus. Ich nehme alles mit nach oben. Ich glaube, ich habe dann die Gegenstände aus der Tasche genommen, bevor ich an Rebeccas Tür klopfte. Sie antwortete, was oder hallo? Und ich sagte, kann ich dich eine Minute sprechen? Oder ähnliche Wörter. Rebecca öffnete dann die Tür. Ich trage zu diesem Zeitpunkt schon eine Maske. Ich kann nicht sicher sein, in welcher Reihenfolge die Dinge unmittelbar an diesem Tag passiert sind, aber ich habe die Gegenstände benutzt, die ich mitgenommen hatte. Während eines kurzen Kampfes rutschte meine Maske ab und Rebecca konnte mein Gesicht sehen. Dies brachte mich in Panik und ich erwürgte sie. Ich sammelte die Gegenstände, die ich benutzt hatte, wieder ein, legte sie gemeinsam mit Rebecca in die Tasche und schloss die Tasche. Ich nahm auch ihr Handy, Tablet und Laptop zusammen mit Schuhen, Kleidung und einem Bettbezug mit. Ich nahm alles mit nach unten und steckte es in den Kofferraum meines Autos. Zurück im Haus wartete ich darauf, dass Shauna wieder zurückkommt. Der Rest des Tages verlief wie gewohnt und gegen 19 Uhr machten wir uns auf den Heimweg. Und auch der Abend verlief wie gewohnt, ich kann mich aber nicht genau daran erinnern, was wir alles getan haben. Nachdem Shauna ins Bett gegangen war und eingeschlafen war, wartete ich noch eine Weile und ging dann zum Auto und brachte die Tasche ins Haus. Am nächsten Tag gingen wir zurück in die 18 Crown Hill und ich versuchte mich so normal wie möglich zu verhalten. Als er dann wieder nach Hause kam, wartete ich erneut darauf, dass Shauna schlafen ging. Dieses Mal sammelte ich die Tasche mit Rebeccas Körper ein und legte ihre Leiche in die Badewanne. Meine Erinnerung an die folgenden Tage ist nicht perfekt, daher bin ich mir nicht sicher, an welchem Tag ich das Folgende getan habe. Ich denke aber, es war der Samstag. Ich versuchte, den Körper zu entsorgen, indem ich ihn mit einer Kreissäge zerschnitt. Ich wickelte die Körperteile ein, nahm sie mit nach unten und versteckte sie. Ich bin nicht sicher, wie viele Tage später, aber an einem anderen Tag brachte ich die Leiche, die Säge und die anderen Gegenstände in die 9 Barton Court, Barton Hill und legte sie dort in einen Gartenschuppen. Ich habe mich dazu entschieden, mein Geständnis schriftlich abzugeben, weil ich glaube, dass meine psychische Gesundheit es mir schwer machen würde, es laut auszusprechen. Ich finde es auch schwierig, die Details in diesem Bericht in gesprochenen Worten auszudrücken. Dieses Geständnis wurde von meinem Anwalt verfasst, aber von mir gelesen und bestätigt. Shauna wusste nichts darüber, dass ich den Tod von Rebecca verursacht habe oder versucht habe, den Körper zu verstecken und zu entsorgen. Abgesehen von diesem Geständnis werde ich von meinem Recht auf Schweigen Gebrauch machen. Also ist die Grundaussage, die Nathan tätigt, dass er Becky eigentlich nur erschrecken wollte und ihr Tod dann ein Unfall gewesen sei. Doch das nimmt ihm die Polizei nicht ab. Als man Angie und Darren von dem Geständnis ihres Sohnes und Stiefsohnes berichtet, glauben nicht einmal sie, dass es ein Unfall gewesen sein kann. Ein Unfall erscheint sowieso schon ausgeschlossen, weil Nathan Beckys Körper ja anschließend zerteilt hat. Die Beamten durchsuchen dann den Schuppen, von dem Nathan gesprochen hat, und finden tatsächlich Beckys Überreste. Insgesamt wurde Becky in 8 Teile zerteilt und anschließend in Kartons und Taschen verstaut. Die Todesursache war Ersticken. Doch nach ihrem Tod wurden Becky auch noch diverse Stichwunden zugefügt. Also alles andere als ein Unfall, mehr ein Overkill. Shauna wird dann darüber informiert, dass Nathan ein umfangreiches Geständnis abgelegt hat, woraufhin sie nur nickt. Sie wird gefragt, wann sie von Beckys Tod erfahren habe. Und Shauna antwortet, als sie mir das erzählt haben, gestern. Angeblich weiß sie von überhaupt nichts und hat auch mit dem ganzen Mord nichts zu tun. Doch Nathans Aussage, dass Shauna während des Zerteilens von Beckys Körper draußen eine Zigarette rauchte, scheint nicht besonders plausibel. Wie lange braucht man für eine Zigarette? 5 Minuten, wenn es hochkommt, würde ich mal schätzen. Und wie lange dauert es, bis man Beckys Körper in 8 Teile zersägt hat? Vermutlich länger. Als man Shauna dann fragt, woher man wissen könne, dass sie nichts mit Beckys Mord und dem Zerteilen der Leiche zu tun hat, antwortet Shauna nur, wo sind denn die Beweise? Ich habe nichts angefasst. Das ist eine sehr merkwürdige Aussage. Ab diesem Zeitpunkt bekommen die Beamten weiter erst einmal nichts aus Shauna heraus und Nathan macht wirklich von dem Recht zu schweigen Gebrauch, denn er antwortet auf alle Fragen, die ihm gestellt werden, einfach nur noch no comment und weint die meiste Zeit mit dem Kopf auf dem Tisch liegend. Also wird Nathan wegen des Mordes an Becky angeklagt und Shauna zumindest wegen Behinderung der Ermittlungen, weil die Polizei ihr nachweisen kann, dass sie mehrere Male während der Verhöre gelogen hat. Das ist schon mal besser als nichts, aber die Beamten wollen Shauna auch wegen des Mordes an Becky drankriegen. Sie untersuchen dann Shaunas Handy und dort finden sie eine Reihe gelöschter Nachrichten, die sie mit Nathan ausgetauscht hat. Und diese Nachrichten beweisen, dass der Mord an Becky auf gar keinen Fall ein Unfall war und auch Nathans Aussage, dass er Becky eigentlich nur erschrecken wollte, eine Lüge ist. Die Internetsuche auf Shaunas Handy zeigt einen eindeutigen Suchverlauf. Es wurde sehr häufig nach Pornos gesucht, in denen Mädchen zu sehen sind, die etwa in Beckys Alter sind, die Sex mit älteren Männern haben. Die Textnachrichten zeigen, dass Shauna und Nathan mehr als einmal darüber fantasiert haben, junge Mädchen zu entführen und woher sie wohl ein hübsches junges Mädchen bekommen können, das sie dann in ihr Haus bringen wollen und sie als ihre Sexsklavin halten können. Einmal bekommt Shauna eine Nachricht von Nathan: Bring mich wieder dahin, wo die hübschen Schulmädchen sind. Woraufhin Shauna antwortet, ich habe gerade ein sehr hübsches junges Mädchen beim Einkaufen gesehen. Ich war kurz davor, sie auszunocken und sie mit nach Hause zu nehmen. LOL. Nathan, anscheinend völlig begeistert von Shaunas Idee, antwortet, alles in Großbuchstaben, do it, also mach es. Shaunas Antwort, LMFAO. Ich gehe einfach in der Zeit zurück, nämlich dahin, als ich sie gesehen habe, und reise dann in der Zeit wieder zurück ins Hier und Jetzt mit ihr, und zwar direkt in unseren Keller. LOL. Und diese Unterhaltung ist nur eine von vielen ekelhaften, die die beiden miteinander führen. Endlich haben die Beamten Beweise, dass Shauna beteiligt ist. Zudem finden die Forensiker nun auch Shaunas DNA auf der Maske, die man in ihrem Haus gefunden hat, und auch an einigen Taschen und Boxen, die die Leichenteile von Becky enthielten. Am 13. November 2015 wird Nathan dann zu einer lebenslangen Haftstrafe, mindestens 33 Jahre, verurteilt und Shauna erhält 17 Jahre. Von der Presse werden die beiden als die neuen Fred und Rose West bezeichnet. Die beiden habe ich ja auch schon einmal in Folge 15 besprochen. Dieses Paar hat diverse junge Mädchen entführt, festgehalten, sexuell missbraucht und anschließend umgebracht. Darunter auch ihre eigene Tochter. Es ist wohl für das Gericht klar, dass Shauna und Nathan weiter gemordet hätten, hätte man sie nicht direkt nach der ersten Tat überführt. Nach Beckys Tod wird eine Holzbank in der Nähe ihres Elternhauses aufgestellt, die an sie erinnern soll. In Bristol und ganz England wird Becky seit ihrem Tod als der Engel von Bristol bezeichnet. Getötet von ihrem eigenen Bruder, den sie früher einmal über alles geliebt hat. Und auch Angie und Darren müssen nun irgendwie damit leben, dass Angies Sohn Darrens Tochter ermordet hat. Doch trotz dieser schrecklichen Tat halten die beiden weiter zusammen und geben sich die benötigte Kraft. Einmal hat Angie Darren wohl gefragt, wirst du mich verlassen, weil mein Sohn deine Tochter umgebracht hat? Und diese Frage bricht Darren das Herz, denn das kommt für ihn absolut nicht in Frage. Und dass ihre Beziehung an dieser Tat nicht zerbricht, finde ich wirklich unfassbar schön. Dass es mit Sicherheit zwischendurch schwierige Phasen gibt, ist wohl klar, aber die beiden scheinen ein gutes Team zu sein und bringen sich gegenseitig durch diese Zeit. Schließlich hat nicht nur Darren seine geliebte Tochter verloren, sondern auch einen Sohn, der zwar in Anführungszeichen nur sein Stiefsohn war, aber nun mal ein Teil seiner Familie. Und auch für Angie ist es hart. Sie hat einen Sohn zur Welt gebracht, der ihre Stieftochter, die sie wie ihre eigene Tochter liebte, ermordet hat. Und das auf eine absolut grausame Art und Weise. Es gibt ein wirklich sehr bewegendes Interview von den beiden, das verlinke ich euch natürlich unten in den Shownotes. Die Bilder zu diesem Fall lade ich euch auch heute wieder bei Instagram hoch. Und wer vielleicht noch ein bisschen tiefer in den Fall einsteigen möchte, für den habe ich noch eine kleine Empfehlung. Beckys Vater Darren hat nämlich ein Buch über das Leben und den Tod seiner Tochter geschrieben. Es heißt Becky, The Heartbreaking Story of Becky Watts by her father Darren Galsworthy. Das Buch gibt es auch als Hörbuch und Darren erzählt wirklich liebevoll und ausführlich von seiner Tochter und wie er nach ihrem Tod weiterlebt. Ja, damit sind wir dann auch am Ende der heutigen Folge angekommen und ich muss sagen, dass mich der Fall wieder extrem mitgenommen hat, weil man vertraut seiner Familie ja im Normalfall am allermeisten von allen Menschen auf dem Planeten und hier sieht man, dass das Böse nicht immer von außen kommt, sondern manchmal mit dir unter einem Dach wohnt. Ich bin wie immer sehr gespannt auf eure Gedanken zu diesem Fall. Gerne könnt ihr mir bei Instagram schreiben. Da findet ihr mich unter Schattenseiten Podcast oder unter den Fotos, die ich gleich dort hochlade, in den Kommentaren. Ich freue mich über jede einzelne Nachricht von euch. Ich hatte ja eine Umfrage gestartet bei Instagram und euch gefragt, ob ihr lieber jede Woche eine kürzere Folge hören möchtet von mir oder ob ihr lieber lange Folgen mögt. Das könnte ich dann jedoch nur alle 2 Wochen bewerkstelligen, weil mir die Zeit dafür fehlt, jede Woche eine längere Folge zu produzieren. Doch das Ergebnis ist nicht so ausgefallen, wie ich es mir erhofft hatte, also weder in die eine noch in die andere Richtung, denn ihr seid da ziemlich genau bei 50-50 angekommen. Und ja, jetzt muss ich mir überlegen, wie wir das am besten bewerkstelligen. Vielleicht habt ihr ja eine gute Idee, wie wir das lösen können. Und auch diese Ideen könnt ihr mir sehr gerne schreiben. Und ja, da bin ich echt gespannt, wie wir das in der Zukunft dann hinbekommen. Nun wünsche ich euch aber erstmal einen schönen Sonntagnachmittag. Ich hoffe, ihr habt eine tolle Woche und wir hören uns dann hoffentlich nächste Woche Sonntag wieder. Bis dahin, passt gut auf euch auf.